Willkommen zur Lebenshilfe mit der Naturheilpraxis, heißt sie Sabine Böhler. Im Fokus der nächsten Stunde steht die Antibiotikatherapie. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein heutiger Gast ist der Kenner für traditionelle europäische Naturmedizin, Heilpraktiker Andreas Franziskus Groß. Und mit ihm sprechen wir in der nächsten Stunde über die Antibiotikatherapie, deren Nutzen und gesundheitliche Risiken. Er ist mein Gast und das schon seit 2007 ganz regelmäßig und in gewohnter Weise können Sie auch heute wieder in der Sendung anrufen und Ihre Fragen von ihm beantworten lassen. Er steht Ihnen auch heute wieder Rede und Antwort. Spezialisiert hat sich Herr Groß auf die traditionelle europäische Naturmedizin. Die Regulations- und Entgiftungstherapie gehört dazu. Und natürlich die Darmsanierung, die ja gerade wichtig ist für Menschen, die öfter sich Antibiotikatherapien unterziehen mussten. Antibiotika kann zweifellos Leben retten, doch ein unnötiges Einsatz bringt nicht selten auch mehr Schaden als Nutzen. Wegen der Nebenwirkungen sind Antibiotika zum Leidwesen vieler Ärzte umstritten. Nicht selten müssen sich sogenannte, die Schulmediziner mühsam rechtfertigen, warum sie jetzt die Antibiotikatherapie für unumgänglich halten. Auf der anderen Seite erfordern unsere Lebensumstände, dass wir schnell wieder gesund und einsatzfähig sind. Patienten verlangen sozusagen auch die Verordnung der überaus effektiven Antibiotika, um zum Beispiel einen Infekt schnell wieder loszuwerden. So wie man der Schulmedizin gerne unterstellt, dass sie zu schnell die Gabe von Antibiotika verordnet, wird dem Naturheilkundler nachgesagt, dass sie ja sowieso grundsätzlich gegen Antibiotika seien. Ob und wann die Notwendigkeit für einen Einsatz gegeben ist, wird unter Experten kontrovers diskutiert. Und auch das wollen wir jetzt hier tun in der Lebenshilfe, in der Gesundheitssendung, in der Naturheilpraxis. Wir wollen über die gesundheitlichen Folgen für den Patient und eine wachsende Resistenz der Erreger besorgter Ärzte und Kliniken. Ja, die Besorgnis von Ärzte und Kliniken nehmen zu und auch der Naturheilkundler. Herr Groß, vielleicht erstmal so das Grundlagenwissen. Was ist oder was macht ein Antibiotika und warum muss bei der Verordnung über den Nutzen und die gesundheitlichen Risiken gut nachgedacht und gesprochen werden?
Ja, erst einmal grüß Gott, Frau Böhler, und ein herzliches Grüß Gott auch an alle Hörerinnen und Hörer. Ja, dieser Einsatz vom Antibiotika ist ja sehr umstritten. Also nicht nur, wie Sie schon in der Einführung sagten, aus der Sicht der Naturheilkunde, sondern auch von Schulmedizinern. Denn die Antibiotikagaben werden oft sehr schnell verordnet. Ein Antibiotikum ist schnell gegeben, dann hört man, nehmen Sie es für 5 oder 10 Tage und man kümmert sich im Endeffekt nicht darum, was es für einen Schaden hinterlassen kann. Und die Schäden sind definitiv groß. Andererseits, wie Sie schon auch sagten, ist es ja auch sehr, sehr wichtig, den aktuellen Krankheitsprozess zu erfassen und eine Entscheidung zu treffen. Muss jetzt tatsächlich ein Antibiotikum gegeben werden oder gibt es alternative Möglichkeiten? Generell ist, und das kenne ich aus der Zeit, wo ich in der Schulmedizin war, das heißt, ich war ja in der Anästhesie, in der Notfallmedizin, Katastrophenhilfe, ich weiß, mit Antibiotika und mit Cortison kann man innerhalb kürzester Zeit Leben retten. Es hat in der Medizin auf jeden Fall seine Berechtigung, aber sicher nicht in jedem Fall. Und man könnte vielleicht sogar sagen, mehr Fälle lassen sich ohne Antibiotika behandeln, ohne Spätfolgen, denn die anfangs schon, wie Sie sagten, die Darmflora, die Schäden innerhalb der Darmflora sind enorm. Viele Patienten in unsere Praxis kommen, weil sie Spätfolgen haben aufgrund einer eher unachtsamen Behandlung mit Antibiotika, also mehrmals hintereinander oder mehrmals im Jahr. Und diese Folgenerkrankungen sind oft dann auch für die Mediziner oder auch für den Patienten selber gar nicht mehr nachvollziehbar. Sie kommen mit Verdauungsstörungen, sie kommen mit Allergien, mit Asthma und im Nachhinein stellt sich raus, diese ganzen Krankheitsprozesse begannen tatsächlich damals, nachdem mehrmals vielleicht ein Antibiotika verordnet wurde, wegen einer Blasenentzündung, wegen einer Nebenhöhlenentzündung. Leider wird dann doch auch immer mit dem Argument der Angst, also der hochkomplizierten Folgen dann argumentiert, sie müssen das nehmen, weil wenn sie es nicht tun, Gefahrenvollzug. Also in den wenigsten Fällen ist es tatsächlich so, dass man mit schweren Folgeschäden rechnen muss. Aber die gibt es halt auch, wenn Antibiotika eben nicht verordnet wird.
Es gibt ja auch naturheilkundliche Mittel, die antibiotisch wirken. Über die wollen wir auch im Laufe der Sendung ganz ausführlich sprechen. Wir wollen Alternativen aufzeigen. Wir wollen Ihnen, liebe Zuhörer, aber auch Fragen mit an die Hand geben, die Sie Ihrem Behandler stellen, wenn er Ihnen Antibiotika verordnen möchte. Also wie schon gesagt, die Sendung richtet sich nicht gegen Antibiotika, sondern wir wollen wirklich über den Nutzen und die gesundheitlichen Risiken sprechen. Wurden in der Medizin schon immer antibiotische Medikamente eingesetzt?
Also da kann man sagen, ja und nein. Antibiotikum, das ist ja ein in der Medizin, der Wissenschaft heute hergestellter genetischer, synthetischer Stoff, eine Substanz mit einer sogenannten antimikrobiellen Wirkung. Und sie hilft, oder Antibiotika, ein Antibiotika hilft nur bei bakteriellen Infektionen, also nicht bei Virusinfektionen. Und da ist ein Antibiotikum generell auch kontraindiziert. Das heißt, wenn die Diagnose kommt, Sie haben einen Virusinfekt, ist Antibiotika nicht zu verordnen. Das ist das eine. Zum anderen, ja, es gab schon immer antibiotische Behandlung. Das kennt man von indigenen Völkern, von Naturvölkern. Seit Jahrtausenden werden antibiotisch wirksame Pflanzenextrakte eingesetzt und sie haben immer dann eine sehr stark antimikrobielle Wirkung. Die Pflanzenstoffe untereinander arbeiten nicht nur antibakteriell, sondern auch interessanterweise antiviral und antimykotisch, das heißt gegen Viren und gegen Pilze. Die heutigen Antibiotika, das war eine zufällige Entdeckung. 1928 hat ein englischer Mediziner eine Probe stehen lassen, die dann verunreinigt wurde mit einem Schimmelpilz. Das war dieses Penicillinum notatum. Und als er zurückkam, merkte er, dass dort das Wachstum der Bakterien nicht stattgefunden hat. Und so entdeckte man 1928 die heilsame Wirkung, antibakterielle Wirkung vom Antibiotika.
Vielleicht, dass wir es auch noch mal rausarbeiten. Also wann ist Antibiotika aus Ihrer Sicht sinnvoll und unverzichtbar, Herr Groß?
Also generell immer bei bakteriellen Infekten, wenn schwere bakterielle Infektionen oder Komplikationen drohen. Es wird ja präventiv eingesetzt nach Operationen, um sich zu schützen vor dem sogenannten Hospitalismuskeimen, also Wundinfektionen, aber auch schwere Erkrankungen, Diphtherie, Typhus, Tuberkulose, ganz klar, das wird immer antibiotisch behandelt. Da haben selbst wir als Naturheilkundler keinen Zugriff mehr. Auch Blutvergiftung, wobei man sagen muss, ich selber hatte auch mal eine Lymphbahnvergiftung, weil eine kleine Brandwunde sich infiziert hatte und mit traditionellen Mitteln wie Aderlass, wie Walnussblätter, frisch ausgepresste Walnussblätter, dann aufgebrüht zum Tee, haben innerhalb weniger Stunden eine sofortige Wirkung gebracht. Also das hat mich dann persönlich am eigenen Leib auch wieder überzeugt, dass man selbst bei Infektionen der Lymphbahnen, das ist ja noch keine Sepsis, noch keine Blutvergiftung, aber dass man dort innerhalb kürzester Zeit eine sehr effektive und antibiotische Wirkung erzielt mit pflanzlichen Wirkstoffen. Aber man muss es genau differenzieren, wenn Gefahr in Vollzug ist. Gott sei Dank gehen dann die Patienten doch eher ja zum Schulmediziner, wenn es ihnen dann so schlecht geht. Aber es gibt auch Fälle, wo ich sage, hier sind meine Grenzen, erreicht das Heilpraktiker, und dann sage ich, nein, Sie müssen sofort zum Arzt und das schulmedizinisch behandeln lassen.
Und natürlich, wenn man sich Eigentherapien unterzieht, sollte man das immer in Verbindung machen mit jemandem, mit seinem Heilpraktiker oder eben, wenn man selbst gut ausgebildet ist. Also wir möchten auf keinen Fall jetzt auch hier in der Sendung dazu anregen, wenn die Gabe eines Antibiotikas notwendig ist, auch vielleicht bei Kindern, dass man da gesundheitliche Risiken eingeht. Aber es soll ums Abwägen gehen. Warum sollten Antibiotika nicht immer das Mittel der ersten Wahl sein, Herr Groß?
Das liegt einfach daran, an den Schäden, welche durch Antibiotikas gegeben werden. Die Schulmedizin ist sich dort genauso einig wie auch die Naturheilkunde. Antibiotika wird viel zu häufig und zum Teil ohne ausreichende Indikation verordnet. Es müssen nicht immer schwere Fälle sein, wie die gerade erwähnte Diphtherie oder auch eine Blutvergiftung oder eine Wundrose, sondern es können auch banale Sachen sein wie Schnupfen, Nebenhöhlenentzündung. Der Zeitmangel in den Praxen spielt eine ganz große Rolle. Das beklagen 86% der Patienten, dass viel zu wenig Zeit genommen wird bei der Erstanamnese. Das heißt, wenn sie kommen und über ihre gesundheitlichen Beschwerden sprechen, dass 86% sagen, ich habe das Gefühl, es wird sich zu wenig Zeit genommen. Und das setzt natürlich dann schon auch voraus, dass man auch richtige Diagnosen trifft, das richtig einschätzen kann, um auch eine Entscheidung zu treffen. Gibt es hier eventuell eine Alternative? Kann ich dort auch ein pflanzliches Mittel schon mal verordnen? Und bei eventueller, wenn es nicht wirkt, dieses Mittel, dann doch auf Antibiotikum noch zurückgreifen zu können. Also das Fachwissen fehlt leider auch. Ich habe vor ein paar Monaten erst mit einem Arzt für Naturheilkunde gesprochen, mit einem Schulmediziner. Und er sagt dann auch, es ist erstaunlich, wie wenig Fachwissen bezüglich alternativer Möglichkeiten die Kollegen von ihm hatten, bezüglich des Vermeidens eines sofortigen Einsatzes eines Antibiotikums.
Und doch 86% aller Patienten, woher nehmen Sie die Zahl, Herr Groß?
Ja, es gibt verschiedene Statistiken, wo man nachlesen kann auf seriösen Seiten. Und das ist tatsächlich so, der Zeitmangel ist eines der größten Mankos überhaupt in der Medizin. Das wird auch von Ärzten bestätigt, die einfach sagen, diese Strukturen in den Praxen sind so komplex geworden, dass sie es auch aus wirtschaftlichen Gründen zum Teil gar nicht mehr schaffen, die Erstanamnese, so wie es früher war, eine halbe Stunde, eine Stunde durchzuführen. Es gibt doch immer mehr Mediziner, die das dann doch wieder auch so praktizieren. Aber das ist auch das Feedback, was man eben in Naturheilpraxen kennt, dass viele Patienten dann sagen, jetzt nach unserem Gespräch weiß ich erstmal, was ich habe.
Ein anderes Thema ist wieder die ist aber auch wiederum die schnelle Wiedereinsetzbarkeit.
Ja, das ist ein gesellschaftliches Problem. Wir müssen bei Krankheiten innerhalb weniger Tage wieder voll einsetzbar sein im Beruf oder auch die Kinder in den Schulen. Der Druck in den Schulen, der Lernstoff ist so hoch angesetzt, dass wenn ein Kind eine Woche durch Krankheit ausgefallen ist, schon einen höheren Aufwand betreiben muss, um den Stoff wieder nachzuholen. Mhm. Und gerade wenn dann Prüfungen anstehen, sagen dann die Eltern, das können wir uns jetzt nicht leisten, doch lieber ein Antibiotikum, damit du halt in 2 Tagen wieder in der Schule bist. Leider, leider sind die Spätfolgen dann, da kann ich später auch nochmal im Rahmen der Sendung drauf eingehen, leider sind die Spätfolgen von zu häufigen Antibiotikagaben, speziell bei Kindern, oft sehr dramatisch.
Aber ein anderes Thema, das gerade ja in Altenheimen bedacht werden muss, das ist, wenn es ein Keim ist, der sehr aggressiv ist, dass er schnell um sich greifen kann und dass die Gabe von einem Antibiotika das wiederum eindämmen kann. Und das schützt ja wieder Leben, Herr Groß.
Das ist genau das, was man ja befürchtet. So Hospitalismuskeime, die sogenannten multiresistenten Staphylococcus aureus zum Beispiel, dieser MRSA-Keim, das sind Keime, die fürchtet man. Ja, und man fürchtet aber auch nicht die lokalen, kleineren Epidemien, wie man sagt, sondern man fürchtet tatsächlich die WHO auch komplexe, größere Epidemien, wo dann eventuell ein dafür bestimmtes Antibiotikum nicht mehr greift.
Ich dachte jetzt aber eher, dass wenn sich bei einem Patienten eine Blasenentzündung einstellt und der Keim wandert weiter hoch in die Nieren, dass das ja absolut auch lebensbedrohlich sein kann. Auch eine Blasenentzündung kann zu einer Gesamtinfektion, einer Sepsis führen oder Magen. Denken wir nur an Magen-Darm-Keime, die ja auch übertragen werden können, wo man nicht sagen kann, wir nehmen uns Zeit, den jetzt sanft auszukurieren, sondern wir müssen etwas geben, auch wegen der Ansteckungsgefahr.
Also dafür haben zum Beispiel Heilpraktiker auch gewisse juristische Vorgaben. Einerseits besitzen ja die Heilpraktiker eine sogenannte Unbedenklichkeit für die Volksgesundheit. Das heißt, in der Abnahme der Zulassungsprüfung wird auch geprüft, ob ein Heilpraktiker solche Krankheitsprozesse auch wirklich ernsthaft und fachlich kompetent auch einschätzen kann. Und sobald Gefahrenvollzug ist, muss er diesen Patienten abgeben. Da wird nicht experimentiert auf keiner Seite, sondern hier ist das Wohl des Patienten immer an erster Stelle.
Und das gilt auch für Risikopatienten.
Selbstverständlich.
Ja. Na gut, kommen wir jetzt, wenn wir in unserer Sendung Naturheilpraxis, heute geht es um die Antibiotikatherapie. Mein Gast ist der Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin hier aus Taufkirchen bei München. Er ist mein Studiogast, Andreas Franziskus Groß, und wir sprechen über die Antibiotikatherapie, deren Nutzen und auch über die gesundheitlichen Risiken. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuhörer. Vielleicht hören Sie uns ja schon über DAB+. Das gibt es ja jetzt auf Radio Horeb bis auf einer Frequenz zu hören, quer durch Deutschland von Flensburg bis runter zum Bodensee. Vielleicht nehmen Sie aber auch unsere Webangebot in Anspruch oder über Phonecast schon über Ihr Smartphone. Also Radio Horeb ist auf vielerlei Art und Weise zu hören. Auch diese Sendung wird wiederholt und kann zeitunabhängig im Podcast nachgehört werden. Also jetzt geht's weiter mit unseren Antibiotika. Und zwar, Herr Groß, jetzt doch, das ist Ihnen ein ganz großes Anliegen. Deswegen machen wir eigentlich auch die Sendung, weil wir gesagt haben, wir möchten unbedingt über die alternativen Möglichkeiten sprechen. Derzeit hört und liest man viel über antibiotisch wirksame Pflanzen. Ja, was sagen Sie dazu?
Ja, also gerade diese antibiotischen Pflanzen hat es in der Art schon immer gegeben. Und die Forschung macht ja immer mehr neue Erkenntnisse bezüglich dieser pharmakologischen Wirkstoffe. Und die Heilpflanzen sind so diese klassischen Keimkiller, wie man sagt. Das sind die, die bestimmte Wirkstoffe enthalten. Das können Senf- oder Schwefelglykoside sein. Das können ätherische Öle sein. Und es gibt da in der traditionellen Naturheilkunde Pflanzen, die seit Jahrtausenden erfolgreich eingesetzt wurden. Und die Technik, also wie man sie einsetzt, ist natürlich dann auch wichtig. Gerade in der Lein- oder in der Volksheilkunde gibt es dort wunderbare Erfahrungen, die man auch immer wieder von Patienten vermittelt bekommt. Ein Klassiker ist nach wie vor auch der schwarze Rettich. Ich kann mich an meinen Großvater erinnern, er hatte, wenn er Husten hatte, einen schwarzen Rettich oben auf dem Ofen draufstehen und er hat ihn ausgehöhlt, mit Honig gefüllt und hat dann diesen Saft getrunken. Und diese Wirkstoffe des Rettichs wurden ja in den Honig dann hineingezogen und es war ein sehr gutes hustenstillendes und schleimlösendes Mittel, was er sich selbst dahergestellt hat. Der schwarze Rettich hilft also speziell auch bei Verschleimung, Bronchitis und hartnäckigen Husten. Ein Klassiker, der auch in den letzten Jahren sehr genau pharmakologisch überprüft wurde, ist Pelargonienwurzel. Hat selbst die Hildegard von Bingen schon empfohlen und ist auch wissenschaftlich bestätigt worden. Pelargonienwurzel erschwert die Ansiedlung von Krankheitserregern überhaupt im Organismus. Und eher also diese Pflanzenextrakte, die Wirkstoffe, die stimulieren die Abwehr gegen Bakterien, aber auch gegen Viren. Generell ist Pelargonienwurzel auch ein schleimlösendes Mittel, speziell innerhalb der oberen Bronchien und der Atemwege. Was eine gute Kombination darstellt, sowohl antibakteriell wie auch bei Infekten, ist die Kombination von Spitzwegerich und Thymian. Das gibt es sowohl als Frischpflanzensäfte, man kann es als Tee oder auch als Tropfen zu sich nehmen. Das sind genauso wertvolle entzündungshemmende und antibakterielle Wirkstoffe enthalten. Der Thymian entkrampft dann zusätzlich noch die Bronchien, während der Spitzwegerich das Lungengewebe auch kräftigt. Also sehr speziell wirksame Pflanzen im Bereich der Atemwege, also Bronchien, Lunge bis hin zu den Nebenhöhlen. Und das sind nur mal ein paar Beispiele von alten Pflanzen, auf die man heute immer noch zurückgreift, weil es schlicht und einfach in der Praxis auch funktioniert.
Häufig leiden ja Frauen unter Blasenentzündung, welche fast immer mit einem Antibiotika behandelt werden. Gibt es hierfür Alternativen?
Also die Blasenentzündung ist ein Krankheitsbild, das darf man nicht unterschätzen. Ich habe schon Patientinnen in der Praxis gehabt, da habe ich nach 10 Minuten gesagt, das entzieht sich jetzt meinem Zugriff, das ist viel zu stark schon ausgebildet, vor allen Dingen, wenn es eher verschleppt wurde. Diese Patienten hatten dann Schüttelfrost und Fieber und auch Schmerzen schon in der Nierengegend. Da habe ich gesagt, sie gehören in die Klinik. Ja. Es gibt aber auch Fälle, wo Frauen sagen, ich habe jetzt zum 3. oder 4. Mal sogar innerhalb eines Jahres eine Blasenentzündung. Es wurde jedes Mal behandelt mit Antibiotika. Das ist genau das, was passieren kann. Interessanterweise entwickeln sich dann immer mehr Störungen innerhalb des Immunsystems, speziell eben auch innerhalb des Darmes. Dort haben wir 80% unseres Immunsystems und diese Irritationen durch Antibiotika führen bei den Frauen dann ganz häufig dazu, dass Rezidiven entstehen, das heißt immer wiederkehrende Entzündungen und auch Resistenzen mittlerweile gegen Bakterien. Also es lassen sich Bakterien nachweisen, es wird ein Antibiotika verordnet und es bringt dann keine positive Wirkung. Mhm. Was ein ganz wichtiger Aspekt ist, speziell für Frauen mit diesen chronischen Blasenentzündungen oder diesen wiederkehrenden Entzündungen, sie müssen immer schauen, dass sie warme Füße haben, denn ist das Blut in den Füßen erst einmal seit 5 Minuten herabgekühlt, steigt es auch in diese herabgekühlten thermischen Qualität sozusagen nach oben, durchströmt das kleine Becken und dort wird tatsächlich die Schleimhaut von der Blase auch schon abgekühlt, also das Immunsystem wird geschwächt.
Und das mag man gar nicht meinen, was das Fußbad, dieses warme aufsteigende Fußbad, wo man immer wieder heißes Wasser dazu gibt, was das für eine Wirkung auf den gesamten Organismus hatte und sogar auch Erkältungskrankheiten, also Infekte allgemein abwenden kann.
Ja, gerade diese thermischen Behandlungen, das hat ja auch der Pfarrer Kneip sehr empfohlen, ob das heißes Wasser war oder kaltes Wasser, haben eine sehr gute immunstimulierende Wirkung. Mhm. Und speziell dieses ansteigende Fußbad, das bezieht sich also nicht auf den Wasserspiegel, sondern wie Sie schon sagten, auf die Temperatur. Die Temperatur muss immer kontinuierlich ansteigen. Man kann das 20 Minuten machen, kein Problem. Und man kann zusätzlich noch dieses schwarze Senfmehl hineintun, um einfach die Hautdurchblutung noch zu steigern. Das Blut wird dann in den unteren Extremitäten erwärmt, steigt nach oben in einer höheren erwärmten thermischen Qualität und erzeugt im Körper eine Art künstliches Fieber. Und damit wird der Stoffwechsel und die Beweglichkeit von Bakterien schon erheblich geschwächt. Mhm. Unser Immunsystem kann dann schneller und effektiver angreifen und dieses Fußbad, wenn das schon zu Beginn der Symptome angewendet wird, kann es tatsächlich dazu führen, dass Infektionen, auch Entzündungen über Nacht vom Immunsystem komplett eliminiert werden. Also das habe ich am eigenen Leib schon gespürt bei den ersten Symptomen einer Erkältung, Fußbad. Dann natürlich, was bei der Blasenentzündung, das darf man an dieser Stelle nicht vergessen zu erwähnen, wichtig ist, genügend trinken, den Harn entsäuern, vielleicht auch mit einem basischen Mittel. Und es gibt diese Klassiker, ob das Brennnessel, Goldrute, Beerentraubenblätter sind, Birkenblätter, Schachtelhalm, zur Durchspülungstherapie. Das ist das Allerwichtigste, Bakterien ausschwemmen. Und Kapuzinerkresse oder Meerrettich oder auch Cranberry, die Cranbeeren, das sind pflanzliche Wirkstoffe, die gibt es sowohl standardisiert, aber auch in der Urtinktur. Man kann Meerrettichwurzel reiben. Wichtig ist bei Meerrettich, man sollte diese Pflanzen immer nach dem Essen nehmen, da sie doch die Schleimhaut im Magen reizen können. Aber sie sind in den meisten Fällen alle virostatisch, antimykotisch, also gegen Viren, gegen Pilze und vor allen Dingen antibakteriell. Und bei Blasenentzündung hat der Meerrettich oder auch Kapuzinerkresse schon seine wunderbaren Dienste geleistet und ist eine Blasenentzündung, auch wenn man das im Jahr vielleicht schon 4-mal hatte, irgendwann naturheilkundlich behandelt und vollständig ausgeheilt worden, kann man davon ausgehen, dass auch dieses Rezidiv, das heißt eine Wiederholung, ausbleibt.
Wie wichtig ist denn bei der Einnahme gerade von naturheilkundlichen Mitteln, dass auch mein Darm gesund ist, die Darmgesundheit, Herr Groß?
Also der Darm ist bezüglich des Antibiotikas ein therapeutischer Bereich, den man immer beachten muss. Die stärkste Irritation durch ein Antibiotikum greift auf den Darm ein, und zwar auf das gesamte bakterielle Genom. Und wir haben ja 80% unseres Immunsystems im Darm angesiedelt. Mhm. Und wenn es dann zur Einnahme eines Antibiotikums kommt, kommt es immer zu einer Verschiebung im Bereich der Säureflora, also Milchsäurebakterien. Es bildet sich ein Nährboden für Pilze. Es können Citrobacter, Enterobacter, es können Kolibakterien sich vermehren, also histaminbildende Bakterien sich vermehren. Es können auch diese sogenannte Clostridium difficile sich ansiedeln. Auch ein Hospitalismuskeim, der im Endeffekt dann immer zur Entzündung führt. Und was das Bedenklichste ist, und das habe ich tatsächlich in der Praxis schon relativ häufig erlebt, dass Menschen mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung, Morbus Crohn und Colitis ulcerosa genannt, dass die dann, wenn sie in der Praxis sind, tatsächlich bestätigen, die ganzen Störungen, ob das Unverträglichkeit war, bis hin zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, kamen dann nach einem Antibiotikum. Und das sind junge Menschen, sind ältere Menschen, aber Die Behandlung ist dann sehr aufwendig und das Allerwichtigste ist, sollte ein Antibiotikum gegeben werden, dass man schon während der Einnahme und 4 Wochen danach ein probiotisches Präparat gibt, also Milchsäurebakterien in dem Fall, um diese Schädigung schon von vornherein zu verhindern. Also jeder Mediziner, der ein Antibiotikum verschreibt, wir als Heilpraktiker dürfen es ja eh nicht, sollte auf jeden Fall seinen Patienten anraten, Milchsäurebakterien parallel einzunehmen.
Oder ich spreche meinen Arzt darauf an und frage, wie ich jetzt schon meinen Darm schützen kann. Nun schwören auch viele Menschen auf Joghurts oder es gibt auch schon gewisse Milchprodukte, wo Milchbakterien besonders angereichert sind. Was halten Sie davon, zu Antibiotika noch Milchprodukte in Form von Joghurt?
Ja, es werden tatsächlich immer wieder in den Medien und in der Werbung solche prosymbiontischen Nahrungsmittel angeboten. Im Endeffekt ist es so, man kann davon ausgehen, dass mindestens 2/3 der Keime, die da enthalten sind, über die Magensäure eliminiert werden. Sie werden abgetötet. Das ist ja auch der Sinn der Magensäure, dass die ganzen Bakterien, die wir über die Nahrung oral, also über den Mund aufnehmen, dass die abgetötet werden. Das passiert natürlich mit diesen Nahrungsmitteln genauso. Es gibt einige vermehrungsfähige oder lebensfähige Keime, die dann in Kapseln verpackt sind oder auch in Pulver eingenommen werden können. Aber die sollten immer getrennt eingenommen werden bezüglich der Nahrungsaufnahme. Das heißt, entweder als allererstes in der Früh oder als allerletztes am Abend, um den Kontakt mit der Magensäure zu vermeiden. Was auch sehr wichtig ist, dass nicht nur die Darmschleimhaut ja geschädigt wird, sondern das gesamte Zusammenspiel zwischen Magen, Galle, Bauchspeicheldrüse und auch dem Darm. Und kommt es zu Irritationen innerhalb von Galle oder von der Bauchspeicheldrüse nach einer Antibiose, dann ist es nicht immer so leicht zu behandeln, denn der Nahrungsbrei wird dann oft übersäuert, weil die Alkalisierung, das heißt diese Pufferung der Magensäure, dann oft nicht mehr stattfindet. Und ist der Nahrungsbrei zu sauer, können auch die Enzyme nicht richtig arbeiten und damit wird wiederum der Darm, sprich unser größtes Immunsystem, geschwächt. Also der Darm ist nun mal das Zentralorgan unserer Vitalität und den muss man schützen, auch wenn Antibiotikum verabreicht wurde.
Und auch darüber haben wir schon gesprochen, und zwar im Juli 2016, Brennpunkt Darmgesundheit. Die Sendung werden wir wiederholen. Liebe Zuhörer, können Sie sich notieren, wenn Sie mögen, am 11. September, weil gerade auch was die Therapie mit Antibiotika betrifft, wird nicht nur auf die Bakterien und Pilze und Keime geschossen und behandelt, die schädigend sind für unseren Organismus, sondern auch auf Bakterien und Keime in unserem Darm. Und das macht gerade den Heilpraktiker sehr besorgt. Gerade das, und es gibt auch noch andere, vielleicht Nebenwirkungen, die abgewendet werden könnten, wenn wir gleich schon mit der Antibiotikatherapie Milchsäurebakterien mit in den Organismus einfließen lassen. Ja, und einfließen lassen wollen wir jetzt auch Ihre Fragen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist üblich in der Lebenshilfe, dass Sie anrufen können, dass Sie Ihre Fragen stellen. Radio Horeb ist Ihr Hörerradio, spendenfinanziert, alleine durch die Hörerfamilie wird Radio Horeb getragen. Herzliches Vergelt's Gott dafür. Und Sie können jetzt anrufen und direkt mit unserem Gast, mit Andreas Groß, sprechen. Also die Antibiotikatherapie, Nutzen und gesundheitliche Risiken, unser Thema heute. Rufen Sie an, wenn Sie Fragen haben. Vielleicht haben Sie auch Tipps, wie Sie Ihren Infekt in den Griff bekommen haben oder haben auch Fragen zu naturheilkundlichen Antibiotikas. Die Nummer ist die 089 517 008 008. Die Hörerleitungen sind für Sie freigeschaltet. Die Rufnummer hier ins Münchner Radio Horeb Studio, das ist die 089 517 008 008. Gleich geht's weiter nach der Pause. Wir freuen uns auf Sie. Vergelt's Gott. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, die Naturheilpraxis heute mit dem Heilpraktiker für traditionelle europäische Naturmedizin, mit Andreas Groß aus Taufkirchen. Ja, die Antibiotikatherapie, man kann darüber streiten, ob sie ein Nutzen ist oder ob die gesundheitlichen Risiken doch so groß sind, dass man eher davon abraten muss. Wir wollen heute Sie informieren. Wir wollen Sie ausstatten mit Fragen, die Sie Ihrem Behandler stellen können, wenn er Ihnen die Antibiotikatherapie empfiehlt. Es gibt natürlich Gründe, unter denen unbedingt eine Antibiotikatherapie angewandt werden muss. Und aber bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit, da ist dann schon mal abzuwägen, Herr Groß, ob die Antibiotikatherapie wirklich das Mittel der ersten Wahl ist. Aber sobald sich vielleicht Vergiftungen auch einstellen, Blutvergiftungen, eine sogenannte Sepsis, dann ist die, gerade in der Notfalltherapie, ist die Gabe auch nach Operationen, ist die Gabe unumgänglich, auch bei Kindern. Ja, jetzt haben wir Sie eingeladen anzurufen. Frau Witthüser, Sie darf ich als erstes begrüßen. Guten Morgen.
Morgen.
Guten Morgen, ja. Frau Witthüser.
Ja, guten Morgen, Herr Groß. Ich habe eine Frage an Sie. Zunächst einmal die erste. Ich habe schon mal häufig schwere Infekte. Ich wehre mich natürlich dagegen, aber ich habe auch eine Darmoperation gehabt. Ich habe 70 Zentimeter vom Dickdarm wegbekommen. Und seitdem ist mein Darm wahnsinnig empfindlich. Ich habe eine Laktoseintoleranz und eine Glutenintoleranz. Und diese Milchsäurebakterien kann ich natürlich überhaupt nicht mehr zu mir nehmen, um mich dann vor dem Antibiotikum ein bisschen zu schützen. Man hat natürlich Mutterflorpräparate, das sind dann die Colis, aber ich leide dann also Höllenqualen. Der Darm geht also dann, ich sag mal, in den Tagen, wo ich so ein Antibiotikum wirklich mal nehmen müsste, dann geht es mir ganz, ganz schlecht. Was kann man da denn unternehmen? Ich sag jetzt mal, Insektenstichen ganz böser oder wirklich eine schwere Sache, die man wirklich im Winter mal bekommen kann. Was mache ich dann?
Also das Problem, was Sie gerade sagen, es ist ja tatsächlich so, wenn es schon mal Operationen im Darm gegeben hat und auch Unverträglichkeiten entstanden sind, Fructose, Laktose, je nachdem, dann muss man in allererster Linie über die Verdauungssysteme arbeiten. Da gibt es eine sogenannte gastroenterologische Regulationstherapie. Das heißt, man versucht, die Organsysteme, Magen, Galle, Bauchspeicheldrüse erstmal so weit zu stabilisieren und auch zu stimulieren, dass sie alle Verdauungssäfte in der richtigen Menge und auch in der richtigen Zusammensetzung produzieren. Das ist die Vorausgabe eigentlich, die Voraussetzung, damit Nahrungsbestandteile richtig aufgespalten werden können. Das heißt, damit sich keine Fäulnis oder auch keine Gärungsprozesse im Darm bilden können. Denn daraus resultieren oft sogenannte Autointoxikationen. Das heißt, aus dem Darm werden dann wieder Gifte aufgenommen in die Lymphe und auch übers Blut. Vor allen Dingen, wenn dann das sogenannte Leaky Gut-Syndrom noch dazukommt. Das heißt, wenn die Darmwand, die Darmschleimhaut zu löchrig ist durch entzündliche Prozesse. Also im Endeffekt geht es in der Therapie darum, ihr Verdauungssystem auch unabhängig jetzt von der vorangegangenen Operation zu stabilisieren, um die Nahrungsbestandteile optimal aufzuspalten, weil sonst entwickelt man ja dann auch Mangelsymptomatiken. Das heißt, man kann dann die ein oder anderen Vitalstoffe nicht mehr richtig aufnehmen. Das ist das eine. Und zum anderen, diese Präparate, diese Milchsäurebakterien, es gibt einige, die da weitgehend frei sind auch von Laktose. Und man muss das tatsächlich immer wieder probieren, wie man oder welches Präparat man dann doch am besten verträgt. Was immer erforderlich ist bei dem gesundheitlichen Aspekten, die Sie angesprochen haben, ist ein Flora-Status. Das heißt, man erstellt einen kompletten Flora-Status und schaut, ob es schon Fremdbesiedlungen gibt. Das heißt, vermehrte Ansiedlungen von Kolibakterien, Citrobacter, Enterobacter, Clostridien und so weiter, um dort mal schon therapeutisch dieses gesamte Verdauungssystem so weit zu stabilisieren, dass eventuell, und das hat die Praxis tatsächlich gezeigt, Unverträglichkeiten sich auch wieder zurückbilden können.
Danke, Frau Witthöser, für diese äußerst wichtige Frage. Wenn Milchsäurepräparate als begleitende Therapie zur Antibiotikatherapie einfach nicht vertragen werden können, Sie haben eben auf die Sanierung des Magen-Darm-Traktes hingewiesen. Darüber haben wir auch gesprochen, nämlich über Verdauungsstörungen, Zusammenhänge und versteckte Ursachen. Das war zuletzt im Juli letzten Jahres. Wer diese Sendung nochmal auch nachhören möchte, der auch dieses Problematik teilt. Danke, Frau Witthöser, für Ihre Frage. Alles Gute für Sie. Gottes Segen. Maria Wenninger, Sie sind unser nächster Gast hier in der Gesundheitssendung mit Andreas Groß bei Radio Horeb.
Ja, grüß Gott, Herr Groß. Ich habe eine Frage. Mein Enkel mit 6,5 Jahren bekommt jetzt Antibiotika. Mhm. Was könnte er praktisch nachher noch machen?
Ja, das ist natürlich jetzt aus der Ferne nicht beurteilbar. Es wird schon einen guten Grund geben, warum.
Ja, einen eitrigen Zahn.
Einen eitrigen Zahn. Gut, das ist natürlich so. Das erfordert ja dann eine kiefernchirurgische Behandlung. Und generell Heilpraktiker dürfen ja an den Zähnen nicht therapieren. Das Umfeld natürlich schon, aber die Zähne direkt nicht. Generell ist es so, es werden ja dort meistens dann Breitbandantibiotikas verordnet und auch dort muss man sofort den Kindern Milchsäurebakterien geben. Wenn Eltern mit Kleinkindern zu mir in die Praxis kommen, zeigen sich oft tatsächlich immer dramatische Krankheitsbilder und zwar nach der Gabe von Antibiotikas, wenn dann die Darmflora nicht geschützt oder wieder aufgebaut wurde. Das entwickelt sich zum Teil sehr schnell, manchmal auch über Monate. Diese dentalen, also diese Zahninfektionen, lassen sich eigentlich relativ gut in den Griff bekommen. Allerdings, wenn ein Antibiotika verordnet wird, kommt man an einer Darmflora und auch einer Schutztherapie nicht vorbei. Also dort würde ich wirklich empfehlen, sich jemanden zu suchen, der sich auskennt mit den Nebenwirkungen, den Spätfolgen von Antibiotikum und der dann definitiv das Kind vor diesen Schäden therapeutisch auch schützen kann, auch mit bestimmten Medikamenten.
Und den Kinderarzt einfach fragen?
Das ist ganz wichtig, also einen Kinderarzt fragen. Kinder in dem Alter haben ja immer einen Kinderarzt. Das ist ein sehr guter Tipp, Frau Böhler. Dort auch immer versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, jetzt zum Beispiel zwischen dem Zahnarzt, zwischen dem Kinderarzt und einem Heilpraktiker, der dann zum Wohl des Kindes, die dann in dem Fall die drei Berufsgruppen dann zum Wohl des Kindes miteinander arbeiten.
Und wer sich auch sehr gut auskennt, sind ja auch die Apotheker, die die Nebenwirkungen auch von Medikamenten sehr gut kennen und auch darin ausgebildet sind, gerade auch was die Wechselwirkung von Medikamenten betrifft und auch wie vielleicht dem Darm dann geholfen werden kann. Ja. Auch an Sie herzlichen Dank für Ihre Frage, Frau Wenninger. Alles Gute für Sie. Gottes Segen. Nun schalten wir nach Viernheim. Ruth Heinzel ist dort am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, das waren schwerwiegende Fälle. Ich habe bei dem Heilpraktiker Andreas Groß gehört, von seinem Großvater. Also es geht dann um Erkältung bei mir. Und er hat gesagt, von einer Rettich, die ausgehöhlt ist. Also mein Mann hat immer gesagt, eine Runkel, so eine gelbe Rübe.
Ja.
Die haben die zu Hause ausgehöhlt und dann kam Candice rein und das wurde auch dann genommen, was unten rausläuft.
Ja.
Das war sehr gut. Und bei uns zu Hause, es gab früher so Süßholzstangen.
Sehr gut, ja.
Ja, und die haben wir, hat mein Vater zerschnitten und die kam in so eine kleine Flasche und das haben wir getrunken. Also da wurde keine Arznei genommen. Und also was ich von Ihnen da gehört habe und was ich nicht gewusst habe und sehr gut finde, dass wenn man sich mal die Blase erkältet, also ich habe es immer zurückgeführt, dass ich das wo ich gesessen habe, zu kalt war.
Ja.
Aber dass da ein Fußball gut tut, das wusste ich nicht. Mhm. Also das werde ich mir merken.
Das ist bei allen Erkrankungen, ob das jetzt eine Grippe ist oder ein viraler Infekt oder bakterielle Erkältung, wo dann vielleicht gelblich-grünliche Absonderungen aus der Nase kommen oder auch bei der Blasenentzündung, ist das eigentlich immer eines der, wie man sagt, Mittel der Wahl, das ansteigende warme Fußballs, vielleicht parallel noch einen heißen Tee trinken, ja. Aber diese alten Heilmittel, auch was Sie erwähnt haben mit der roten Karotte, mit der Rübe.
Diese, so eine gelbe Runkel gab es.
Die kenne ich überhaupt nicht. Was sind das?
Ja, das sind, die gelben Rüben sind so wie Karotten, ja. Und es gab aber auch diese roten Beete, die man auch hergenommen hat, die roten Rüben. Ja, das sind Pflanzen mit einem hohen Anteil an sogenannten Antioxidantien, die dann aber eben erhalten bleiben und unser Immunsystem stabilisieren. Und wir haben ja leider so den Glauben und auch diese Erfahrung an diese traditionellen Heilmethoden entwickelt. Wenn man in diesen alten Büchern liest, dann frage ich mich manchmal, was haben die damals gemacht? Hat es wirklich geholfen? Aber es hat tatsächlich geholfen.
Wir stehen dem so skeptisch gegenüber.
Und wenn man das erstmal selber diese Erfahrung gemacht hat, wie ich zum Beispiel bei dieser infizierten Brandwunde, dann bin selbst ich nach so vielen Jahren Praxis immer wieder erstaunt und frage mich, was wirkt dort so schnell, so effektiv? Ja, und wir dürfen nicht vergessen, wirken tun nicht diese Pflanzenwirkstoffe und auch nicht die Behandlung, sondern das sind nur Impulse für unser in uns ruhendes göttliches Selbstheilungsprogramm. Das heißt, wir haben für dieses irdische Dasein vom Herrn ein Programm bekommen, was immer wieder den Körper kontrolliert und neu kalibriert und immer wieder versucht, Fehlsteuerungen zu korrigieren. Und wenn wir pflanzliche Substanzen einnehmen oder wenn man eine Behandlung in der Praxis bekommt, so sind das immer nur Anstöße und Impulse, damit sich unser Selbstheilungsprogramm einfach auf diese Prozesse einstellt und diese Störung korrigiert. Und das ist eigentlich dann die wirkliche Heilung.
Ja, danke schön, Frau Heinzel, für diesen doch so wichtigen Tipp. Sie hat noch auf die Süßholzstangen hingewiesen. Ja. Da frage ich mich auch, wo bekomme ich denn die?
Also ein Klassiker, das ist ja Radix liquoritiae, das heißt das Süßholz, ist nicht nur ein Mittel, was gut ist bei Erkältung in den oberen Luftwegen, weil es ja antibakteriell ist und vor allen Dingen auch schleimlösend, sondern es wirkt auch auf Geschwüre im Zwölffingerdarm und im Magenbereich. Also das waren früher uralte Heilmittel und es ist tatsächlich so, wer chronische Magenprobleme hatte, hat früher Süßholzwurzel gekaut und aufgrund dieser Wirkstoffe weiß man, dass sie entzündungshemmend sind, schleimlösend sind und sie bilden vor allen Dingen auf Schleimhäuten auch eine Schutzschicht.
Ja, danke schön, Herr Groß. Ja, aus dem hessischen Marburg hat uns jetzt Frau Lauer angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Grüß Gott, Frau Böhler. Grüß Gott, Herr Andreas Groß.
Ja, Frau Lauer, grüß Gott.
Ich bin ein begeisterter Hörer Ihrer Sendungen und höre seit Jahren immer wieder, aber heute Morgen habe ich die Hälfte verpasst. Also ich habe eine Frage. Ich habe immer wieder Harnwegsinfekte, und zwar hauptsächlich jetzt seit 5 Jahren, wo ich eine schwere Krebsoperation im Unterbauch hatte. Und dann immer verschiedene Medikamente vom Arzt bekommen, Antibiotika, Medikamente. Dann haben sie mal, manche haben überhaupt nicht gewirkt und manche eine Zeit lang, und dann war ich wieder resistent.
Ja, ja.
Und jetzt im Moment bekomme ich Urotablinen, 50 Milligramm. Und das ist jetzt, die wirken zurzeit eigentlich ganz gut, aber einmal war auch schon wieder was. Da musste ich wieder was Stärkeres noch nehmen. Ja?
Es ist natürlich bei Ihnen, wie Sie schon gesagt haben, mit einem schwereren Krankheitsprozess schon behandelt werden musste, muss man schauen, was das, man nennt es so irreversible Schäden, was das für Schäden verursacht hat. Also einerseits war die Behandlung, die Medikation, auch die Operation notwendig. Andererseits muss man schauen, und das ist leider auch ein Manko in der Medizin, ob eine Nachversorgung wirklich, ob man darauf verzichten kann. Und in den meisten Fällen ist es so, dass sowohl bei Krebserkrankungen oder auch nach Operationen eine Nachbehandlung wirklich notwendig ist, schon alleine, um diese ganzen Nebenstoffe von Medikamenten auszuleiten. Die belasten ja immer die Nieren, immer die Leber. Sie lagern sich ab im Zwischenzellraum, führen dann im Endeffekt auch zu ganz neuen Beschwerden, wo man denkt, ja, ist das ein neues Krankheitssymptom oder sind es die Folgen von diesen Medikamenten? Und aus meiner Erfahrung weiß ich, dass Menschen, wenn die aus einem Krankenhaus entlassen werden, dass sie zum Teil sehr hoch dosiert wurden und dass diese Medikation oft über einen langen Zeitraum weitergeführt wird. Und 70% der Patienten in Deutschland sind überdosiert, und man kann tatsächlich, ohne irgendwie einen Schaden zu setzen, Medikamente reduzieren oder austauschen mit naturheilkundlichen Mitteln. Also da ist wirklich die Frage, ob nicht wirklich erst einmal Ihr gesamter Organismus entgiftet werden muss, um überhaupt Platz zu schaffen für ein stabiles Immunsystem. Und am Darm kommt man dann nicht dran vorbei. Das heißt, Erstellung eines Florastatus, das heißt, die Stuhlprobe wird in das Labor geschickt, wird dort analysiert, und die Befunde werden dann eben auch in der Praxis ausgewertet, sodass man ganz gezielt sagen kann, in diesem oder jenem Bereich muss man eingreifen, damit Ihr Immunsystem sich überhaupt richtig wieder stabilisiert.
Frau Lauer, ist Ihre Frage damit soweit beantwortet?
Nur noch eine kurze Frage. Ja? Ich nehme jetzt auch diesen Flohsamenschalen zweimal in der Woche etwa, auch also regelmäßig. Und das brauche ich auch dann. Das ist ja, das wirkt eigentlich besser als alle anderen Mittel bei mir zum Abführen. Also was man so in Kliniken bekommt, das konnte ich auch immer gar nicht vertragen.
Ja, der Vorteil bei den Flohsamen, also es gibt Flohsamen als Präparat und Flohsamenschalen. Und die Schalen haben im Endeffekt nicht nur, weil es sind ja die sogenannten Präbiotika, also nicht Pro, sondern Präbiotika, das sind Ballaststoffe, die der Darm größtenteils nicht verwerten, verstoffwechseln kann, aber dadurch wird die Motilität, das heißt die Bewegung des Darmes, angeregt. Gleichzeitig wird Wasser auch noch mit hineingezogen. Der Stuhl wird dadurch weicher und voluminöser, und man hat eine bessere Möglichkeit, den Stuhl abzuführen. Das ist das eine. Und zum anderen binden die Flohsamen auch tatsächlich Toxine aus dem Darm. Und das hat dann eine sehr komplexe und sehr heilsame Wirkung. Seit Jahrtausenden wird Flohsamen eingesetzt in der Naturheilkunde.
Dankeschön auch für Ihre Frage. Auch alles Gute für Sie. Wir sprechen hier in der Naturheilpraxis, in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über die Antibiotikatherapie, über den Nutzen, die gesundheitlichen Risiken. Antibiotika übersetzt, man kann auch sagen, Antibiose heißt wohl so viel wie gegen das Leben. Also eine Antibiotikatherapie wird eingesetzt, gerade um Bakterien abzutöten. Eine Nebenwirkung dabei ist, sie geht sehr stark auch, wirkt sie natürlich auch auf gute Bakterien in unserem Darm. Unser Dünndarm, der hat eine Fläche von etwa 30.000 Quadratmeter, und da kann man sich ausdenken, wie sich Antibiotika auswirken. Zum Beispiel auch, Herr Groß, die Ausbreitung von Pilzen, gerade im Darm schreibt man ja auch der Antibiotikatherapie zu. Viele Menschen leiden unter dem doch schädlichen Candida-Hefepilz.
Das ist genau eines der Probleme. Man sieht dann die Verschiebung des Milieus. Also es kommt nicht nur zur Zerstörung bestimmter bakterieller Stämme und ihrer einzelnen Unterarten, also zur Reduzierung, sondern es kommt aufgrund dieses Eingriffes, dieses antibiotischen Eingriffes gegen diese lebensfähigen und lebendigen Keime, kommt es dann zur Ansiedlung von Hefepilzen, Candida albicans, ja, gibt verschiedene andere Störungen dann noch in Form von Pilzbesiedlung. Das kann sich im Mundraum zeigen, aber eben auch im Darm. Dort bleibt es oft lange versteckt und unerkannt. Es ist auch oft eine der Ursachen für Parodontose bis hin zur Parodontitis. Ich hatte vor einigen Jahren ein interessantes Gespräch über einen längeren Zeitraum mit einem Parodontose-Spezialisten, einem Zahnarzt in München. Und ich habe zu ihm dann gesagt, beobachten Sie mal, fragen Sie doch mal Ihre Patienten, die bei Ihnen auf dem Stuhl sitzen mit Zahnverlust und Parodontose, Parodontitis, also Entzündung und Reduzierung des Zahnfleisches, wie viele dieser Patienten auch Verdauungsstörungen hatten. Ja, in dem Gespräch danach war er wirklich sehr ergriffen und sagt, also ich würde sagen, das waren mindestens 7 Patienten von 10, die parallel zu einer chronischen Zahnfleischstörung auch Darmstörungen hatten. Und diese Pilzinfektionen sind nicht zu unterschätzen, weil Pilze sind Parasiten, sie haben einen Stoffwechsel, sie bilden Mykotoxine, also Pilzgifte, wie eben auch zum Beispiel andere Bakterien, dieses Clostridium difficile bildet Enterotoxine, Darmgifte, die dann, und das ist die große Gefahr, aus dem Darm in das Blut und in die Lymphe einbrechen können, vor allen Dingen bei einem sogenannten Leaky Gut-Syndrom, einen zu löchrigen Darm. Und man spricht von inflammatorischen Prozessen, das heißt von entzündungsfördernden Prozessen. Und sehr viele Menschen, die unter Schmerzen leiden, ob das Fibromyalgie ist oder ob das Polymyalgie Rheumatica ist, Weichteilrheuma, diese Menschen hat man schon immer auch über den Darm therapiert und zwar sehr effektiv.
Die gute Nachricht ist, dass es auch Alternativtherapien gibt, über die wir heute ganz besonders sprechen wollen. Da gibt es die sogenannten Antioxidantien, Infusionen, Eigenbluttherapien oder bestimmte Lymphmittel und Enzyme. Heute wollen wir besonders über die biologische Antibiotikatherapie sprechen. Bevor wir weiter mit unseren Hörern sprechen, vielleicht noch über Hausmittel, Herr Groß, die wir alle zu Hause haben. Ich denke da jetzt besonders an die Zwiebel, den Knoblauch und die Kamille. Ja. Also ich kenne keinen Haushalt, der diese drei Dinge nicht im Kühlschrank oder im Schrank stehen hat.
Ja, deine Nahrung sollte deine Medizin sein und deine Medizin deine Nahrung, heißt es, ja. Und Zwiebel und Knoblauch wird ja hauptsächlich als Gewürz verwendet in der Küche, zählt aber zu einer der ältesten Heilpflanzen überhaupt, die man, weil man sie tagtäglich vielleicht verwendet, in dieser Richtung gar nicht wirklich wertschätzen kann. Die Zwiebel ist eine der ältesten kultivierten Pflanzen der Menschen überhaupt und sie besitzt eine sehr stark schleimlösende und auch antibakterielle Wirkung. Und auch der Knoblauch, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich selbst Knoblauchmischungen herzustellen, ob das mit Wasser aufgekocht ist, ob das mit Wein ist, ob das mit Mandel oder Sojamilch ist. Also da geht es weit in die verschiedenen Möglichkeiten hinein, wie man Knoblauch anwenden kann. Definitiv ist es eine Pflanze, die pathogene Keime im Darm tötet. Der Kräuterpfarrer Künzler hat zum Beispiel den Bärlauch auch wärmstens empfohlen und gleichzeitig werden aber gesunde Darmflora-Bakterien dadurch auch unterstützt. Und dieser Knoblauch wurde ja schon auch vor Jahrtausenden eingesetzt, um Epidemien zu vermeiden. Vor allem, wenn eine größere Ansammlung von Menschen war, wenn Bauwerke gebaut wurden, ob das die Pyramiden waren im alten Ägypten oder auch Bauwerke hier in Europa, immer dort, wo sehr viele Menschen auch unter schlechteren Bedingungen zusammenleben mussten, wurde tatsächlich massenhaft Zwiebel und Knoblauch angeboten, um Epidemien zu vermeiden. Und das ist ja die große Angst, die auch die Medizin heute hat, dass es mal wieder zu irgendeiner Epidemie kommen kann, so wie die Pest. Und wenn wir dran denken, es hat ja im Jahr 2017 auf Madagaskar wieder einen Pestausbruch gegeben. Die Pest ist nicht verschwunden, es sind nur Gott sei Dank kleine Formen, aber Die WHO warnt ja immer und sagt, wir müssen schauen, dass die Resistenzen gegen Bakterien nicht noch weiter zunehmen, weil wenn es wirklich zu einer großen Epidemie kommt, haben wir definitiv keine pharmakologische Waffe mehr. Und vielleicht fängt man dann an, wieder auf alte Sachen zurückzugreifen.
Und dann sind wir auch noch bei einem Thema, auf das man automatisch jetzt kommt, wenn man Ihnen zuhört, nämlich auf das Impfen, das man ja auch schon versucht und das ja auch mit sehr großem, gutem Erfolg vielen Krankheiten vorzubeugen, indem wir uns einfach Impfungen unterziehen und auch schon unsere Kinder. Aber auch das, sagen Sie, aus naturheilkundlicher Sicht sollte abgewogen werden. Aber jetzt machen wir weiter mit unseren Hörern. Ich höre mal, wer hier jetzt unser nächster Hörer ist. Ah, wir haben keine weiteren Hörer in der Leitung, so wie ich sehe. Vielleicht sprechen wir jetzt doch noch mal weiter über die bewährten antibiotischen Pflanzen. Welche Heilpflanzen empfehlen Sie denn besonders, Herr Groß?
Also es kommen ja immer neue Pflanzen dazu. Das Schöne ist ja, dass in den Universitäten die Medizinstudenten und auch in der Pharmakologie und in der Forschung, dass die ja nicht nur auf der Schulbank sitzen, sondern dass sie tatsächlich rausgehen. Sie gehen in abgelegene Gebiete auf der ganzen Welt, auf Marktplätze. Sie forschen im Regenwald und unterhalten sich mit Menschen aus indigenen Volksstämmen und sammeln dort diese ganzen Erfahrungen. Und dieser Schatz, dieses, wie man sagt, Garten Gottes, ist so unermesslich groß, dass die Ergebnisse sich gar nicht so schnell überprüfen lassen. Fakt ist, die Menschheit hat mit der Natur, mit dem Garten Gottes überlebt. Und zwar sowohl die Eiszeit wie auch extreme lebensfeindliche Zeiten. Und man hat immer auf Heilpflanzen zurückgreifen können. Interessanterweise, das sprengt vielleicht den Rahmen dieser Sendung. Die Primaten, ob das Schimpansen, Orang-Utans oder auch Gorillas sind, beherrschen tatsächlich auch den pharmakologischen Einsatz von Heilpflanzen. Und sie geben sogar ihren Kindern, wenn sie bestimmte Früchte essen, die nicht gut verträglich sind, gleichzeitig auch Pflanzen, die eben diese Wirkung von diesen Früchten dann auch wieder abfangen. Also selbst die scheinbar einfachen Primaten nutzen Heilpflanzen, um sich vor Krankheiten und Beschwerden zu schützen. Aber eine Pflanze, Kurkuma, der japanische Gelbwurz, ist eines der am meisten pharmakologisch erforschten Pflanzen. Da gibt es so viele Studien drüber und man entdeckt immer wieder neue Sachen. Bezüglich der antibakteriellen Wirkung weiß man, Kurkuma wirkt antiviral, ist entzündungshemmend und kann durchaus auch eingesetzt werden nach Antibiotikagabe, um den Darm auch zu schützen und auch diese Leber. Weil die Leber wird ja zum Teil nach einem Antibiotika, und das ist ja dann die Wirkung von einem Antibiotikum, hört ja nicht auf, wenn man die letzte Tablette genommen hat, sondern es wirkt über Wochen immer noch nach. Und das kann die Leber auch sehr stark belasten. Gefürchtet ist natürlich dann immer diese Antibiotika-assoziierte Diarrhoe, also sprich die chronisch entzündliche Darmerkrankung, die dann ausgelöst werden kann nach einem Antibiotikum. Und davon haben wir leider in der Praxis viele Patienten. Teebaumöl, eine Myrtengewächs, die ätherischen Öle sind hoch wirksam.
Genau, vor etlichen Jahren gab es alles Mögliche mit Teebaumöl, Teebaumölcremes und einfach alles.
Das ist immer interessant. Auf einmal boomt dann eine Pflanze, die man schon seit 20 Jahren kennt in der Naturheilpraxis.
Oder seit Hunderten und Tausenden.
Und dann steckt natürlich dann im Endeffekt das Marketing dabei. Jeder springt auf dieses Trittbrett und will sein Teebaumöl verkaufen. Aber im Endeffekt, tue Gutes, rede darüber und verkauf viel von diesen Sachen, denn sie sind wirklich gut und sie wirken eben auch im Darm gegen Pilze, Bakterien. Generell ätherische Öle sind ja sehr, sehr wirksam und die wurden vor Tausenden, vor Jahren wurden sie ja behandelt wie Gold. Ja, auch die Möhre, der Weihrauch zum Beispiel, die sogenannte Weihrauchstraße, die sich gebildet hat. Weihrauch enthält ja eine sogenannte Boswelliasäure, Boswellia serrata, das ist die Urpflanze vom Weihrauch. Und es ist ein natürliches Antibiotikum. Man weiß, dass das schon vor 7000 Jahren eingesetzt wurde im alten Ägypten. Und die arabische Medizin war ja unserer zum Teil auch voraus. Und Weihrauch ist ein sehr starkes antibakterielles Pflanzenmittel. Es wirkt sogar, in denen es Krebszellen eliminiert. Es gibt unter den Pflanzen sehr viele sogenannte antikanzerogene Pflanzen. Kurkuma, ganz einfach auch die Ringelblume zählt dazu. Und die Pharmakologie staunt dann schon über diese Wirksamkeit. Es hat ja vor einigen Jahren in England, in Nottingham, eine Untersuchung gegeben, wo ein altes Rezept, was man gefunden hatte, der Autor schrieb, das beste Heilmittel, was er je hatte. Man hat es überprüft und man hat diese Grundrezeptur, Zwiebel, Knoblauch, wurde in Wein gelegt und wurde dann in einem Kupferkessel 9 Tage in den Wein in Verbindung mit Ochsengalle, diesem Feldtaurum, das wird ja auch heute noch verwendet in der Medizin, wurde das dort stehen gelassen. Und hat man gedacht, ja, das ist so ein alter Brauch vielleicht gewesen, und man hat das überprüft und man hat festgestellt, tatsächlich, das Ganze hat ein Antibiotikum ergeben, was zu einer 95-prozentigen Wirksamkeit gegen Bakterien, speziell auch gegen MSRA-Keime, funktioniert hat. Also es war tatsächlich besser als unser Antibiotika. Die Frage ist, wie macht man daraus ein Medikament?
MSRA-Keime, kurz erklären.
Ja, diese MRSA-Keime sind diese multiresistenten Staphylococcus aureus. Es ist ein Keim, der sich sehr schnell überträgt und der in sehr vielen Krankenhäusern resistent ist gegen diese spezifischen Antibiotikum. Und es führt weltweit zu Hunderttausenden von Toten. Es gibt dramatische Fälle, wo Menschen mit kleinen Entzündungen ins Krankenhaus kamen und dann sind sie leider verstorben, weil sie eine schwere, nicht mehr behandelte Sepsis bekommen haben.
Wir können jetzt natürlich hier in der Sendung nicht umfangreich informieren. Natürlich, liebe Zuhörer, sind Sie jetzt auch gefragt, sich selber auch noch nachzuforschen, welche antibiotische Pflanze und welche Art der Zubereitung vielleicht für Sie jetzt auch am besten ist oder ob die Pflanze als Tee eingenommen werden sollte, zu sich genommen werden sollte, als eine Tinktur, als Pflanzenauszug oder auch in der Aromalampe, in der Duftlampe, auch selbst die hat im Krankenzimmer, denke ich, gute Wirkung, die altbekannte Duftlampe, die wir von vor 20 Jahren kennen, die auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber die Aromatherapie ist in der Tat nicht zu unterschätzen. Jetzt haben wir noch Zeit, ich denke, für eine Hörerin mal mindestens. Das ist jetzt die Frau Skorkschen. Sie haben sehr lange jetzt gewartet. Danke für Ihre Geduld.
Herr Groß kennt mich. Grüß Gott, Herr Groß. Ja, Frau Skorkschen hier in Stuttgart.
Jawohl.
Ich war ja schon bei Ihnen.
Freue mich, Sie zu hören.
Es geht mir leider jetzt nicht so, dass ich wieder kommen könnte, gesundheitlich. Aber ich habe jetzt ein Problem mit Antibiotikum. Ich habe in den letzten Jahren, 2015 und so, immer wieder mal ein Antibiotikum gehabt, wegen Bronchitis hauptsächlich oder Blasenentzündung oder sowas. Aber mein Problem ist jetzt, nachdem ich jetzt 3-mal hintereinander in verschiedenen Abständen Citrobay oder Citromax genommen hatte, habe ich mit einem Arzt mich geweigert, jetzt noch einmal das Gleiche, weil ich den Eindruck habe, ich bin resistent gegen diese.
Also das sind Antibiotika.
Bin ich noch in der Leitung?
Ja, wir hören Sie.
Ja, gut. Und jetzt habe ich mir ein anderes verschreiben lassen. Das heißt Cefuroxim 500. Und der Erfolg war, dass ich Pilz in den Mund gekriegt habe. Seit 4 Wochen behandle ich das mit Nystatin und das Biest kriege ich nicht los.
Das ist natürlich ein Zeichen, dass Ihr Immunsystem schon erheblich irritiert ist. Und es erfordert tatsächlich dann ein tieferes Eingreifen in das Immunsystem über den Darm. Also es würde im Endeffekt jetzt notwendig sein, einen Flora-Status zu erstellen. Sie können mich dort auch telefonisch nochmal in der Praxis kontaktieren. Dann könnte ich Ihnen das Abnahmematerial zukommen lassen. Ich kenne Sie ja, ich habe ja Ihre Unterlagen da und von daher kann ich das auch ohne weiteres machen. Und dann könnte man einen Flora-Status nochmal erstellen, um zu schauen, wo und in welchem Bereich eine Schädigung eingetreten ist. Und gerade wenn Pilze sich ansiedeln im Mund, sind sie eben häufig dann auch im Darm, weil sie zwangsläufig auch wieder runtergeschluckt werden. Und Pilze besitzen einfach auch eine Fähigkeit, sich gegenüber der Magensäure auch stärker zu schützen. Also sie können allein vom Darm ins Blut sich im Mund ansiedeln. Und es erfordert tatsächlich jetzt ein tieferes Eingreifen, um sie dort wirklich zu stabilisieren.
Dann wünschen wir Ihnen, Frau Skorcheni, auch alles Gute, dass Sie haben bestimmt auch jetzt eine Thematik angesprochen, die viele kennen, Das ist auch eine Nebenwirkung, die nicht, die sich häufig einstellt, Herr Groß. Was gilt denn grundsätzlich, wenn sich ein Pilz jetzt im Mund ansiedelt? Dankeschön für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
Also dieses Nystatin im Sinn von einem Antimykotikum ist ja auch wieder ein Versuch, um direkt lokal dort einzuwirken. Und das ist ja immer das Problem. Die Medizin schaut heute sehr auf die sogenannten Krankheitserreger, die aber im Endeffekt gar nicht oft die Erreger sind, sondern nur die Auslöser für Krankheitsprozesse. Betrachtet man das Ganze aus naturheilkundlicher Sicht, so weiß man, dass der Erreger sich immer auf ein bestimmtes Milieu setzt. Das bedeutet, im Darm leben alle Keime miteinander. In einer Symbiose wird ein Antibiotikum verabreicht, wird diese Symbiose zerstört und Keime können sich ansiedeln, in dem Fall Pilze oder auch vermehren oder reduzieren. Aus der naturheilkundlichen Sicht geht es nicht in allererster Linie um den sogenannten Erreger, der ja wie gesagt nicht immer Krankheiten hervorruft. Das kennt man ja, wenn jetzt 10 Menschen in einem Raum sind und einer davon hat Tuberkulose, heißt das nicht, dass alle anderen 9 die auch bekommen, sondern wir haben gewisse Dispositionen, man nennt das hereditäre Krankheitsneigung, das heißt ererbte Dispositionen für Krankheiten. Das sieht man schon an den Kinderkrankheiten. Manche Kinder bekommen Scharlach, die anderen bekommen ihn nicht, dafür haben sie wieder Windpocken oder Mumps und andere kriegen das einfach nicht. Eltern stecken ihre Kinder bei bestimmten Erkrankungen sehr eng zusammen und merken dann, das eine Geschwisterchen hat es bekommen, ja, und das andere nicht. Also speziell bei Windpocken macht man das. Und man sieht, dass eine bestimmte Affinität besteht und so ist das tatsächlich auch abhängig von dem ererbten Milieu. Wir sind ja nun mal geprägt durch die Ahnen. Und wenn es Vorbelastungen gegeben hat, ob das jetzt Geschlechtskrankheiten waren, ob das Tuberkulose war, das führt tatsächlich zu sogenannten hereditären Belastungen. Und da muss man das Milieu stabilisieren. Man muss erkennen, wo diese sogenannte Locus minoris resistentiae sitzt. Das heißt, der Ort des geringsten Widerstandes. Es gibt Menschen, die sind hochgradig übersäuert, weil die Nieren nicht richtig arbeiten. Bei anderen ist die Entgiftungsleistung eingeschränkt, weil die Leber aus ererbten Gründen schon mal abgeschwächt ist. Dann reagieren manche von der Abwehr mehr über das Blut und manche mehr über die Lymphe. Und wenn man das in einem wirklich ruhigen und auch zeitaufwendigen Erstanamnesegespräch erfasst, hat man auch dementsprechend die Möglichkeit, gutes Werkzeug zu finden und dort dann einzugreifen. Also es geht immer auch um den Nährboden, es geht immer um das Milieu. Es gab mal diesen Spruch, der Erreger ist nichts, das Milieu ist alles. Ja. Und ein Bakterium kann man nicht vernichten, indem man ein Antibiotika gibt, sondern ein Bakterium kann man auch vernichten, indem man das Milieu stabilisiert und der Körper schafft das tatsächlich.
Ausführlich gesprochen haben wir darüber im Sommer 2016, Brennpunkt Darmgesundheit, haben wir die Sendung damals genannt. Wir wiederholen diesen Beitrag am 11. September für alle Interessierten. Und natürlich kann die Sendung zeitunabhängig jederzeit im Podcast nachgehört werden. Erkundigen Sie sich dazu gerne beim Radio Horeb Hörerservice. Andreas Groß, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie auch den Fragen der Hörer und auch meinen Fragen wieder kompetent und ausführlich Rede und Antwort gestanden haben. Auch an Sie, liebe Zuhörer, herzlichen Dank für Ihre Anrufe.
Frau Böhler, ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und auch ein ganz herzliches Dankeschön an die Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb für die interessanten Fragen. Ich lerne immer wieder bei jeder Sendung dazu. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute, Gesundheit und vor allem Gottes Segen.
Das wünschen wir Ihnen auch und natürlich wollen wir Sie noch darüber informieren, dass Sie den Hörerservice anrufen können, auch wenn Sie vielleicht Kontakt mit Herrn Groß aufnehmen können. Seine Homepage ist www.wiedergesund-in-einem-wort.de oder gehen Sie auf unsere Homepage horeb.org. Dort erfahren Sie alles zum Radio und auch zu dieser Sendung, indem Sie auf das Programm tippen und sich das Tagesprogramm aufrufen. Der Hörerservice beantwortet auch sehr gerne Ihre Fragen unter der Rufnummer 08328921110. Damit geht die Lebenshilfe für heute zu Ende. Damit verabschiedet sich von Ihnen Ihre Sabine Böhler.